Jetzt möchte ich Ihnen ein Stück Prosa aus Hamburg vorlesen. Damals lag der Schnee schon so lange, dass der weißgestreckte Wall im Vorgarten mir wie für immer schien und ich nicht mehr daran dachte, dass er einmal grüner Liguster gewesen war. Die Lüge sei ihm auf die Stirn geschrieben, hatte Frieda gesagt. Das Schlimmste aber war, ein Ehrenwort zu brechen. Und ich dachte, ein Zeichen würde dann sichtbar, deutlicher als ein Axthieb. Die Wolken wie gewebt, blickte man nach oben, sah es aus, als fiele die Sonne durch ein Sieb, als streue das Licht durch die Tülle einer Gießkanne. Gelb leuchteten die bauschigen Unterseiten, dicht an dicht, wie paniertes Brot und dazwischen gleichmäßig ausgeworfen das Muster, wie gestanzt das löchrige Blau im fliegenden Brot. Aus geschnitzten Buchenholz hatte mein Vater einen Hafen gebaut, Speicher- und Kontorhäuser auf alte Blockplätze gemalt, Schutenbarkassen, Dücktalben aus Stuhlbein und Wäscheklammer geschnitzt, Schlepper mit hohem Aufbau und langem Schornstein, Kriegsschiffe mit steilem Steven, grau ohne Hoheitszeichen, und setzte man sie ins Wasser, kippten die Kriegsschiffe gleich. Die Schlepper sanken so tief, dass niemand sich vorstellen konnte, sie schleppen noch. Und mein Vater sagte, sie seien auch für die Tischdecke gemacht und nicht für den Löschteich. In Teufelsbrück war der Gelbanleger Glas von gefrorenem Wasser. Und der Raddampfer war am Deck mit Asche bestreut gegen das Eis. Der Wind drückte in den Rauch, dass man den Namen nicht sah. An einem langen Faden warf ich ein Kriegsschiff aus, der Atem als Eis auf dem Schal, nahm den Verlust im Kauf eines, von dem ich wusste, dass er nicht schwimmen würde. Der Faden riss, es verschwand im bewegten Wasser nahe der Schaufel, und der Raddampfer nach Waltershof entließ hellgrüne Böen, Elbe schwappt über eisblaue Kanten, mit glatten, glänzenden Rand über die Breite des Randes. Und mein graues Kriegsschiff verschäumte. Und Frieda sagte, siehst du, hat Frieda gleich gesagt, Knopfseite geht nicht. Der Papagei von Tante Hanna machte mir Angst. Schnabel vom Adler und die Geschichte, er könne einen Fünfzellernagel zerbeißen mit seiner Schnabelschere, wie leicht dabei ein Kinderfinger, und Ara hörte sich an wie Einmal sagte Tante Hanna, habe er einen, der ihn geärgert, mit Lora-Lora-Rufen in die Unterlippe gehackt, dass er eiligst per Automobil ins Hafenkrankenhaus geschafft werden musste, wo seine zerrispelte Lippe über eine Stunde lang genäht werden musste. Tante Hanna sagte, Hingsberg, Sie wissen doch, Frieda, der Weißrussel. Am liebsten, sagte der Papagei, gefroren hat es heuer noch gar kein festes Eis. Lora sei alt wie der Stein und über den Ara ginge nichts. Klüger sei er als mancher Mensch. Ansonsten war Tante Hanna ausgebombt, die Uhlenhorster Wohnung hin, den Faden am Leib. Aus Uhlenhorst und jetzt in Waltershof. Und auch der Studienrat, ihr Bruder, habe alles in dem großen Brand lassen müssen. Den Schreibtisch von Ernst Heinrich, ihr Mann, habe die Feuerwehr, weil sie Papiere darin vermuteten, durch das geschlossene Fenster geworfen, aus der vierten Etage. Und Ernst Heinrich noch draußen. Aber Frieda sagte, der Herr Ernst Heinrich käme wohl wieder, vermisst zwar, aber wie klug er doch sei. Sie stand auf, dünn im engen schwarzen Kleid, trat ans Fenster und weil die Teerpappe nicht dicht war, lief es bei Regen die Wand herunter, braun die Streifen bis zum Boden. Frieda zündete vier Kerzenstummel an, vierter Advent, und sagte, nur für den Jungen, einen Augenblick, blies sie wieder aus und streckte die Streichhölzer ein. Sünde ist es, so kurz für den Tag. Wenn der Winter vorbei sei, wollte sie mit dem Jungen nach Cuxhaven, sagte sie, die Kugelbarke sehen. Mit der alten Liebe rüberfahren, so hieß die Anlegestelle und auch das Schiff. Und vielleicht gab es dann einen Sturm, dachte ich, Spritzwasser am Bug, dass sich das Schiff schüttelte und übel sollte mir nicht werden. Tante Anna machte Grießmarzipan, Bittermandeln und Rum. Es schmeckte wie bei niemandem sonst, den ich kannte. Die süßen Kugeln in Kakao, von den Engländern gerollt. Marzipankartoffel, fast Friedensware, sagte Frieda. Und Tante Hanna füllte in eine Tüte, aber nicht vorher essen, sagte sie. Am nächsten Tag war der Himmel gelb und dicht. Der Schnee fiel schnell und gerade in dicken, ineinander gehackte Flocken, kaum dass sie den Boden berührten oder die Scheibe schmolzen sie. Die Erwachsenen sagten, dass der Altschnee deshalb doch bliebe, so lange, zu lange habe es gefroren. Nach dem Essen schien die Sonne und wir trafen uns auf dem Platz an der Straße. Das größte Pferd ist nicht immer das stärkste, sagte Jörn Glasmacher. Alfred Wunderlich überragte uns kopfhoch. An diesem Tag war in aller Munde, wir umstanden ihn. Sein Vater war erst einen Tag aus dem Lager in Gorodok zurück. Und sie hatten ihm das Bein abgenommen, gerade unterm Knie. Ein deutscher Arzt hätte es gemacht, mit einem Taschenmesser. Und der Russe hätte es erlaubt. Nur ein Taschenmesser, warm Wasser und eine zerrissene Unterhose, jawohl. Und Helge Jakobsen, den die gut erhaltene Mauser gehörte, hielt die Waffe lose in der Hand. Wehe, du erzählst es deinem Vater, hat er zu mir gesagt und dabei auf meinen Kopf gezielt. Immer schon hat er versprochen, Munition zu bringen, zum Beweis, dass die Mauser noch gehen. Jörn Glasmacher war 5 Jahre älter als ich, aber war oft mit mir zusammen, nahm mich mit zu sich nach Hause, schmierte mir Schwarzbrot und Margarine und Zucker. Er kippte das Brot über die Zuckerdose, streute vorsichtig mit dem Teelöffel den Zucker und alles, was ihm nicht auf der Margarine klebte, rollte er an der Dose zurück. Jedes Mal stellte er das Radio an, die Wasserstandsmeldung. Der Neckar bei Ploching, sagte die Frauenstimme, und die Tauchtiefen für die Elbe. Er ging auf das Stoppelfeld mit mir und baute den besten Malaya, den schwanzlosen Drachen, die Querleiste mit einem Band nach hinten gebogen. Und war man auf einer Seite zu üppig mit dem Mehlkleister, musste man auf der anderen mit Trotteln Gegengewicht schaffen, damit der Malaya ruhig stand. Ging es gar nicht, mussten wir noch mit einem kurzen Schwanz arbeiten, eine Grasse oder Zeitungspapier. Und damals, die anderen waren auch dabei, an einem späten Nachmittag stand der Malaya schwanzlos über dem Nebel, der drüben auf der kleinen Gartensiedlung lag, eine riesige Bucht, das durchhängende Band. Und Jörn Glasmacher rief, der Drache steht über dem Sumpf und der Malaya ganz oben und klein. Ich sollte Reiter sein und versuchte, Alfred Wunderlich als Pferd zu kriegen. Jörn Glasmacher war auch Pferd und Dieter Mertens sein Reiter. Dieter und Jochen Mertens, die über uns wohnen. Ich stieg auf, Alfred Wunderlich untergriff meine Kniekehle, ruckelte mich zurück, dass es schmerzte, bis ich ihm bequem auf dem Rücken lag. Dieter Mertens sprang Jörn Glasmacher auf dem Rücken. Helge Jakobsen zielte mit der Mauser auf uns, zog den Schlitten zurück und sagte zack, was heißen sollte. Die Patrone war in die Kammer gerutscht und er machte ein Geräusch, die Lippen straff, stimmloses Fauchen aus der Kehle. Pich. Dann das verheilende Schussgeräusch, jaulendes Zirpen des Querschlägers an Eisen oder Stein. Als ich zu ihm herübersah, zielte er erst auf mich und dann auf Alfred Wunderlich, der mein Pferd war. Als ich ihn länger ansah, drückte er den Abzug immer wieder. Jetzt, sagten die anderen, und die Pferde stürzten aufeinander los. Ich musste Dieter von oben greifen, weil er höher saß als ich und ihren Glasmacher drängte, kleiner, aber stämmiger vorwärts. Am Kopf von Alfred Wunderlich vorbei hielt ich die Turnbluse von Dieter Mertens fest, stumpf der schwarze Stoff. Alfred Wunderlich ging Schritt für Schritt zurück. Mit dem Unterarm drückte ich ihm auf den Kehlkopf. Er konnte nichts sagen, machte nur kurze Geräusche aus der Kehle, versuchte sich gegenzulehnen, mein Zerren zu unterstützen und sein Kinn zwischen meinen Unterarm und seine Kehle zu bringen. Aber ich wollte nicht loslassen, nur nicht loslassen. Jörn Glasmacher stemmte sich dagegen, Dieter Mertens hatte den Halt am Hals von Jörn Gassmacher schon fast verloren. Ich hatte ihn so weit runtergezogen. Es war nur noch gehalten durch die Knieklemme von Jörn Gassmacher, dass er schon Schmerzenslaute von sich gab und waagerecht in der Luft hing, die Beine gerade ausgestreckt, die Hose straff gezogen. Plötzlich drehte sich Jörn Gassmacher halb um und machte ein paar kurze, schnelle Schritte auf uns zu, rammte die Schulter gegen Alfred Wunderlich und ich sah den Schopf von Dieter Mertens auf mich zukommen, das helle Licht, das sich ausweitet, der Schlag auf den Rücken, atemlos und ein Fall, als käme er, der eine, der Abgrund. Klack machte es und es war der Schlagbolzen. Helge Jakobsen hielt mir den Lauf an den Kopf und noch einmal machte es Klack und schließ. Der Schatten der Mauser im verschwommenen Augenwinkel. Ich blieb liegen wie einer, mit dem es zu Ende geht, der warten muss, dass es sein kann und darf. Werner Klostermann beugte sich über mich, weit abstehender Nackenschutz, das Auge halb verdeckt, der Stahlhelm über seinem schmalen Gesicht. Er hatte ihn schon 2 Tage auf. Meine Helme hatte mein Vater mir weggenommen und gesagt, dass man von nun an allen Kindern der Straße Kriegsgerät verboten sei, auch Gasmasken und Helme, ausgenommen nur Motorradfahrten und Kappenfeste. Verboten, so etwas nochmal anzufassen. Und dann erzählte er die Geschichte von dem Helm, den man findet. Von oben sieht man nichts, aber wenn man ihn umdreht, dann ist da noch Gehirn drin mit Haaren und Knochen. Und wir drehten von da an den Helmen, die wir fanden, mit einem Stock um. Und die Älteren töten, dass sie mehrere Helme gefunden hätten, in denen noch was drin war. Ilona sagte, er stirbt. Ich hole seinen Vater, aber die Mertens sagten nicht und hielten Ilona fest, dass sie zu weinen anfing. 5 Eingänge hatten die Häuser am Sternecker Weg. Ein Eingang fehlte auf unserer Seite, die Nummer 9. Da war eine Brandbombe reingefahren. In das gegenüberliegende Haus mit den geraden Zahlen war auch eine Bombe gefallen. Die Engländer, hatte Frieda gesagt, das ist bei dem Terrorangriff auf Hamburg passiert. Nur ein Eingang stand da drüben noch. Und da wohnt Ilona und Rita Eichholz. Ilona, mit der ich im Sommer noch manchmal in der Zinkwanne gesessen hatte, den Wasserschlauch über unseren Köpfen. Jörn Glasmacher sagte, steh auf und zog mich hoch und versuchte mich abzuklopfen. In den Trümmerwinkeln hielt sich der hohe Schnee. Ilona fasste auch meinen Mantel an und weinte immer noch. Und ihre ältere Schwester, die mich früher in der Karre spazieren gefahren hatte, zerrte an mir und drängte Ilona beiseite. Sie zog mir den Mantel aus, versuchte ihn auszuschütteln, klopfte auf ihm herum und half. Und dann half auch Helge Jakobsen, ihn mit Wasser aus der Pfütze und mit Schnee sauber zu machen. Er fand die Marzipankartoffeln gequetscht und ans Taschenfutter geklebt. Und die anderen kamen schnell heran, als er hier rief und die aufgerissene Tüte schwenkte und auf die Reste im Mantel zeigte. Einzelne Schneeflocken legten sich auf meinen Hals und ich spürte sie als Wasser, wenn sie schmolzen. Helge Jakobsen steckte eine Marzipankartoffel in den Mund und dann Dieter Mertens und Ilona und ihre Schwester. Nur Jörn Glasmacher nicht. Die sind für Weihnachten, sagte ich. Und Dieter Mertens sah mich kauend an. Sein Vater war vermisst und mein Vater passte auch auf ihn auf und seinen Bruder. Seit der richtige Blockwart im Gefängnis war, achtete mein Vater auf alles, dass keiner in den Trümmern spielte und in den verbrannten Häusern mit den überhängenden Balken und freistehenden Mauerresten, die Kamine wie Säulen. Mein Vater war der einzige Mann in der Straße, der überhaupt ganz überlebt hatte, das heißt, ohne schwere Verwundung. Und wann immer es Schwierigkeiten oder Streitereien gab in den vaterlosen Haushalten, wurde er geholt. Wenn der Postbote kam, liefen die Frauen aus den Häusern und einmal fiel Frau Niese um, den Brief in der Hand geknüllt, zappeln, drehend auf dem Pflaster und 2 Kinder schrien. Ich stand hinter der Dose, den Mann von Frau Dose, den neuen Stiefvater von Horsi Dose, wie er richtig hieß, wussten wir nicht. Die Männer wurden nach den Frauen benannt, bei denen sie lebten, bei Frauen, deren Männer tot, vermisst oder in Kriegsgefangenschaft waren. Ich sah an der Dose Jackentasche vorbei auf Frau Niese. Ich krallte mich an ihn und ergriff meinen Kopf und drehte ihn mit der rechten und ich spürte den Uniformstoff an der Stirn. Sein linker Ärmel war leer und mit einer Sicherheitsnadel festgesteckt. Mein Vater hatte bei Tisch darüber gesprochen, es Frieda und Frau Dietrich erzählt. Meine Mutter war im Nebenzimmer. Er habe den Arm verloren, als er jemanden in Dänemark gerettet habe, während der Besatzungszeit. Und als er merkte, dass ich zuhörte, sah er auf und rief, der Tellerrand, du Knecht. Und ich sah auf meinen Tellerrand. Beim Essen sprechen Kinder nicht, sehen auch nicht von einer zur anderen Person, legen eine Hand auf den Tisch. Und was es gibt, ist nur Löffel und Teller. Der Rand sei nun mal das Ende des Tellers, sagte er. Und hörte man nicht, gab es was zu gewinnen. Die Hand schnellte über den Tisch, traf, dass die Haare flogen, mit Essen spielen, als gäbe es keine Not auf der Welt. Herr Dose hat es schwer mit nur einem Arm. Er ist Linkshänder wie ich selber. Und Herr Dose habe beim Stapellauf, als er den Dehn wegriss, das Schiff lief schon einen springenden Holzkeil, so unglücklich an den Kopf gekriegt, dass er fiel und mit dem Arm auf der Stippschiene lag. Das Schiff ging darüber und der Arm ab wie mit dem Messer. Er habe mächtig was gegeben auf der Kommandatur. Den Teller leer, sagte mein Vater. Vielleicht sollte er noch ein bisschen raus. Es ist doch so aufgeregt wie morgen, sagte Frieda. Sie stand auf und half mir in den Mantel. Und wo Helge Jakobsen und Rita Eichholz gerieben hatte, roch es jetzt nach Kernseife. Er ist noch nass am Kragen, mein Junge, sagte Frieda leise, als ich rausgehen kam von Mertens von oben. Er kann mit uns essen, ich rufe Dieter und Jochen. Hörst du, sagte Frieda, geh ruhig hoch, auch wenn du keinen Hunger hast, und iss mit Dieter und Jochen bei Tante Gine. Und stieß mich aufmunternd an. Die Kinder trafen sich immer an derselben Stelle. Im ausgebrannten Parterre rechts hing ein schwarzes Bild an der Wand. Und die Badewanne hielt sich in der Luft in dem Zimmer ohne Boden. Von der zerbrochenen Meierschen Brücke sangen wir. Ich dachte auf einmal irgendwo zu sein, aber wo es war, wusste ich nicht. Schnee am Abend. Und ich starrte in die Lichter eines langsam auf uns zufahrenden Wagens. Wir liefen auf die Straße. Wir spielten Bäumchen, Bäumchen. Wechsel dich, Mutter, Mutter, darf ich reisen? Eine Tasse Tee, keiner will murmeln. Kippel, Kappel fällt aus. Die schmollenden Mädchenabteilung beim Völkerball. Märchenball an der Wand. Ball unter den Beinen durch, von hinten werfen. Über den Rücken rollen. An die Wand boxen und köpfen. Und wenn der Ball fiel, erzählte der Nächste weiter und bewegte den Ball. Einer sprach von Reisen und einer von einem gutherzigen König. Und eine saß an des herrlichen Tafel, nur Gold und Zierrat, Stuhl und Tisch aus Gold und die Spiegel aus Gold. Tante Gine rief aus dem Fenster, Dieter und Jochen, ich ging mit hoch. Und Frieda, weil Frieda es gesagt hatte, auf dem Tisch stampfen die Teller mit dem Rübenmus, das Trockengemüse gequollen und ledrig eingestreut. Iss, sagte Tante Gine, sieh zu, dass die beiden dir nicht alles wegessen. Ich aß, mochte aber gar nicht so recht, aber als ich die beiden anderen essen sah, hielt ich mit. Kaiser, rief Dieter und hielt den Teller weg und klopfte mit dem Löffel auf den Tellerrand. Der ist aber noch nicht sauber, sagte Tante Gine. Und Dieter kratzte mit dem Löffel schnell einen Haufen ab, dass das Metall über das Porzellan fiebte. Hat Mutti die Hose selbst gemacht? Fragte sie. Ja, sagte ich. Bist du hingefallen und hast du dich schmutzig gemacht? Fragte sie. Und was hat Vati gesagt? Hat er nichts gemerkt? Nein, Frieda hat den Mantel wieder sauber gemacht. Du bist auf den Rücken gefallen, nicht? Ja, Tante Gine. weißt du denn schon, was du werden willst? Und als ich Nein sagte und sie mehrmals nachfragte, hörte ich mich schließlich Henker sagen, weil die Erwachsenen gerade darüber sprachen, dass die Engländer unseren Blockwart wohl aufhängen würden. Es klingelte und ich hörte die Stimme meines Vaters und an der Tür unter Regines Lachen im Flur. Sie kam noch einmal zurück und schloss von außen die Küchentür. Ein Tag noch bis Weihnachten. Und Frieda sagte, morgen, Kinder, wird's was geben. Und sie kannte auch eine Mu, eine Mer und sang mit hoher Stimme, schob die Brille auf die Stirn, wischte sich mit einem karierten Taschentuch die Augenwinkel und schnolzte sings. Und schnolzte sich. Du singst so hoch, sagte ich. Alle Frauen singen hoch, sagte Frieda. Und als meine Mutter mich am Abend anzog, fing es richtig an zu schneien, groß und weiß und schwer. Und ich dachte an Frau Holle und an die Schwere der vollen Kisten, der Wunsch der Marie im Glück, wie sie das Brot zum rechten Zeitpunkt herausholte, hörte doch jeder, dass die Leibe stöhnten wie Musik aus der Luft. Was willst du werden, dachte ich noch, und Henker hatte ich gesagt, Plätzchen im Jäger, braune Kuchen für mich ein Meer, und der Schnee kam herunter wie an Feen gehalten, trieb gegen die Scheiben, ich drehte das Gesicht dagegen, eine Nacht noch. Frieda, mein Vater, sagten am Morgen, sie hätten ihn schon getroffen und habe mein Geschenk gezeigt. Mein Vater beschrieb es, das eine mit weit ausholenden Armbewegungen, das andere klein, schmal, aber schwer. Ich versuchte zu raten, was darin sein mochte. Die beiden sahen mich an. Heute Abend kommt er, sagte mein Vater. Ich hau ab, ich habe Angst, ich gehe lieber zu Schönfelder und bleib da, solange er hier ist. Und ich dachte, wie gewaltig der Weihnachtsmann sein musste, wenn mein Vater, den ich oft fürchtete, Angst vor ihm hatte. Irgendein riesiger Schreck würde sich zeigen, dachte ich, der mir barsch befehlen würde, aufzudecken, was ich alles getan. Mein Vater stand auf. Ich gehe schon mal rüber zu Schönfelder fragen, ob ich heute Abend bei ihm unterkriechen kann. Ich habe Angst. Schönfelder wohnte auf der anderen Seite der Washingtoner Allee, die an Kannsteine mir so hoch vorkam, viel höher als die Stufe der Treppe. Draußen der gelbe Himmel und schön warm war es drin und Lieder und Licht. Der Blechkasten mit dem Christbaumschmuck wanderte vom Schlafzimmer auf den Tisch im Wohnzimmer. Der Baum würde herausgeholt, noch Kälte in den Zweigen und würziger Geruch. Der Deckel des Blechkastens mit dem bleichgepressten Flechtmuster, gestoßen blind, Metall darunter, Rostflecken an den Scharten, ein Lametta-Rest im Blechfalz. Viel ist es nicht, sagte Frieda, aber mein Vater habe auf dem schwarzen Markt ein bisschen was dazu bekommen. Und dafür, dass sie ausgebombt seien, sei es ein Glück, überhaupt etwas zum Schmücken zu haben. Bei Brummers habe ich den Baum gesehen, nur bunte Wolle in den Zweigen und eine Leberwurst und ein Stück Speck. Über meinem Bett hing eine Geige, ein geigespielender Zigeunerjunge. Auf dem Lampenschirm der Ansicht eines Flusses, ein Schatten ins Glas gelegt. Und die glatten Schalen mit den dunklen Adern und auf einer Schale der Fluss. Im Wohnzimmer hing das Bild eines Hirten, im weiten schwarzen Mantel die Herde um ihn gedrängt, drohendes Wetter über die Heide, gezauste Birken. Um die Mittagszeit wurden die vier Kerzenstummel noch einmal kurz angezündet. Oh, wie ich mich fürchtete! Die Furcht vor dem Weihnachtsmann und die Furcht meines Vaters. Ich wurde umgezogen, ließ es über mich ergehen, um ein Wort zu sagen. Die langen, wollenen Strümpfe, die an den Waden kribbelte und der Zug am Leibchen. Lametta wurde ausgebügelt. Bronze, Dukatengold im Magermilch, um die Nüsse zu vergolden. Und das Gelb am Himmel, weiße Weihnacht, sagten die Erwachsenen. Ein Kerzenhalter war zu reparieren. Mein Vater hantierte mit Blumendraht, er riss das Schwarze am Docht mit dem Daumennagel ab, die neun Kerzen, schnitt er in der Mitte durch und aus eins macht zwei, formte er mit dem Messer neue Kerzenspitze und lächelte. Ich sah ihn sitzen, mit dem kartoffelschen Messer die Spitzen ziehen, über einem winzigen Stummel, der brannte, gedreht, auch Friedensware, und sie lachten am Tisch. Geh ruhig zu Glasmachers. Ich lag halb auf dem steilen Sofa, großblumiges rotes Samtrelief, und Jörn Glasmacher hatte mir eine Scheibe Schwarzbrot mit Zucker gegeben, und ich hörte die Wasserstandsmeldung. 2 bis 3 Meter Höhe eintreten, als das mittlere Hochwasser die Mosel bei Konstanz, Deutsche Bucht, und ich sah vor mir das trübe Wasser an der Spundwand sich heben, leises Klicken an den kleinen Bewegungen und das steigende Kreiseln am Poller. Jörn Glasmacher stand am Fenster und fragte, willst du noch Brot? Er schenkte mir den roten Malaya vom letzten Herbst und ich sagte, ich würde ihm auch was geben, aber später. Ich brachte den Drachen nach Hause und Frieda sagte für nächsten Herbst. Ich durfte nicht mehr ins Wohnzimmer und hinter der Tür war Geraschel und Schritte und aus dem Radio klang eine Mu, eine Mär, eine Tete und ein Mann sang nebenan tief und laut, komm in unser Haus. Ich schob die Decke, die gegen Zug und Kälte vor dem Fenster hing, zur Seite und sah das Land des Schnees auf dem Fenstersims. Er schmolz an den glänzenden Spitzen der Kristalle. Der Wind härtete die Reste, bis die Flocken vergingen und sich das feine Geniste der Eisblumen vergrößerte. Ich ging mit dem Fingernagel daran entlang, dass das kalte, fein getürmt ans Nagelbett schmerzte, als hätte ich mich geklemmt. Vorsicht, hörte ich Frieda sagen, und ein Stuhl rückte. Meine Mutter sagte, ja, ja, und ich dachte daran, dass der Weihnachtsmann nun bald käme, weil es draußen schon dämmerte. Frieda öffnete die Tür und sagte, du lauschst doch nicht etwa. Und ich sagte nein. Ich erinnerte mich an die Angst vor dem vorigen Jahr, als sie mich hinter Frieda gestellt hatte. Und ich wollte sie fragen, woher und wann, wie es käme, aber sie legte den Finger auf die Lippen und lächelte und schloss die Tür. Ich blickte wieder hinaus und das Gelb am Himmel wurde grau. Ich hörte noch, wie ruhig und artig ich sei und dass der Weihnachtsmann das sicher auch wüsste und anrechnen würde. Und ich nahm mir vor, noch mehr zu tun, was ihm Freude machen würde, kurz vor dem Fest. Dämmern der tiefen Wolken, das Verschwinden im Dunkeln und ich hörte noch einmal weiße Weihnacht und dass es ein Geschenk sei, Weihnachten in der schlechten Zeit. 5 Uhr schlug es auf dem Flur und ich hörte Kinder weinen im Nebeneingang und schwere Schritte. Kniete auf dem Stuhl, den Hals gereckt, das Kissen unter den Knien. Mir schauderte, sah die Flocken fallen, zögernder jetzt in der Dunkelheit, als müsste ich jetzt ihr sehen. Und dann die große Gestalt, Geschenke gebeugt der Rücken, von der Last poltern der Haustür nebenan. Es klang, als wäre es das metallene Tor einer riesigen Halle. Und er sah nach einer Weile wieder hinaus und auf die andere Seite des Sternecker Wegs hinüber, sah zu unserem Fenster rüber, ging die Schritte, bis er uns gegenüberstand, nur durch den kleinen Vorgarten von mir getrennt, hinter dem kleinen weißen Ball, und meine Mutter stand hinter mir. Und sie sah auch auf Schultern Bartglitzer von Eiskristall, Diamant und Brillant, Edelsteingewitter, Saphir und Rubin und über der Purpurmantel aus Brokat, in der Farbe ein wenig wie der Morgenmantel meiner Mutter, gebeugt von den Gaben, nicht nur gekrümmt, auch vom Ewigkeitsalter, drohte er mit der Rute, schüttelte sie, und das Licht um ihn war wie gewunden, gekörnt, alles Silber, und er rief laut, ob ich es sei und ob ich hier wohne. Ging über den Gehweg, lärmte an der Tür, trampelte, als bräche Eis unter dem Stiefel, schlug an die Tür wie mit Eisen und fragte wieder, wer hier wohne und ob ich es denn sei. Nichts konnte ich sagen, das Gedicht nicht und keine Auskunft. Aber als er fragte, wo mein Vater denn sei, sagte ich, er sei zu Schönfelder, dem Kaufmann, und warum er nicht da sei, und ich schwieg von der Angst meines Vaters. Er sagte, du verschweigst etwas. Nein, sagte ich leise. Und wo hast du den Mantel schmutzig gemacht, Kamerad, fragte er, die Stimme so tief wie aus der Regentonne. Wo ist das Marzipan aus Waltershof? Und dann grollte die Stimme, wie es in den Trümmern, wenn einer aus dem zerrissenen Keller sprach. Auf dein Ehrenwort, was willst du werden, wenn du groß bist? Und Frieda bewegte sich, dass ich einen Schritt tun musste, aber ich bemerkte es kaum. Nebel lag über der kleinen Gartensiedlung und ich hörte Jörn Glasmacher sagen, der Nebel liegt über dem Sumpf.